Einfach anfangen zu lesen. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sende Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Kindern Israels geben will. Von jedem Stamm ihrer Väter sollt ihr einen Mann schicken, lauter Fürsten aus ihrer Mitte. Und Mose sandte sie aus der Wüste Paran nach dem Befehl des Herrn, lauter Männer, die Häupter waren unter den Kindern Israels. Und jetzt lesen wir ab Vers 17 weiter. Bis dahin kommen eigentlich die Namen dieser Häupter. Jetzt gehen wir auf Vers 17 zu. Als nun Mose sie sandte, damit sie das Land Kanaan auskundschafteten, sprach er zu ihnen: Zieht hier hinauf an der Südseite und steigt auf das Bergland. Und seht euch das Land an, wie es beschaffen ist, und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, gering oder zahlreich ist. Und was es für ein Land ist, in dem sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist, an was für Städte es sind, in denen sie wohnen, ob sie in offenen Siedlungen oder in befestigten Städten wohnen. Und was es für ein Land ist, ob es fett oder mager ist und ob es Bäume darin gibt oder nicht. Seid mutig und nehmt von den Früchten des Landes, es war aber eben die Zeit der ersten Trauben. Und sie gingen hinauf und kundschafteten das Land aus von der Wüste Zin bis nach Rechob, von wo man nach Hamat geht. Und sie gingen hinauf an der Südseite und kamen bis nach Hebron. Dort waren Achiman, Sheshai und Talmai, Söhne Enaks. Hebron aber war 7 Jahre vor Zoan in Ägypten erbaut worden. Und sie kamen bis in das Tal Eschkol und schnitten dort eine Weinrebe ab mit einer Weintraube und ließen sie zu zweit an einer Stange tragen, dazu auch Granatäpfel und Feigen. Jenen Ort nannte man das Tal Eschkol wegen der Weintraube, welche die Kinder Israels dort abgeschnitten hatten. Nachdem sie das Land 40 Tage lang auskundschafteten hatten, kehrten sie zurück. Und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihnen und sprach: Wir sind das Land gekommen, in das du uns sandtest, und es fließt wirklich Milch und Honig darin, und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark. Und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch Söhne Enaks dort. Die Amalekiter wohnen im Land des Negev. Die Hethiter, Jebusiter und Amoriter aber wohnen im Bergland. Und die Kanaaniter am Meer und entlang des Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegenüber Mose und sprach: Lass uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israels und sprachen: Das Land, das wir durchgezogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Land, das seine Einwohner frisst, und alles Volk, das wir darin sehen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Ja, ich denke, diese Geschichte kennt eigentlich so gut wie jeder. Zählt man auch gerne eigentlich bei der Kinderstunde. Ich weiß noch, in den Kinderbibeln, bis jetzt habe ich noch keine Kinderbibel gesehen, wo nicht zwei Männer mit riesigen Trauben da unterwegs waren. Und es ist aber trotzdem immer wieder gut, auch diese Geschichte zu lesen und natürlich von hier zu lernen. Bei der Vorbereitung, als ich mir den Text angeschaut habe, habe ich mich grundsätzlich gefragt, so ein bisschen, wusste Gott nicht, wer da lebt? Also warum hat Gott überhaupt Kundschafter ausgesandt? So einmal die Frage, ne? Und die nächste Frage wäre überhaupt, warum bräuchte das überhaupt Kundschafter? Gott ist ja an deren Seite, also die können ja dahin gehen und sowieso, ich sage es mal, jeden besiegen. Fand ich einfach interessant, so als Frage. Und die Bibel beantwortet das übrigens. Die Parallelstelle hierzu in 4. Mose 13 ist eigentlich 5. Mose 1. In 5. Mose 1 hält eigentlich Mose eine, ich sage es mal, längere Botschaft. Und da geht er genau auf diese Geschichte ein und wir werden uns auch mal ein bisschen da während der Botschaft ja auch was angucken, aber lest mal auch 5. Mose 1 und dann erfahrt ihr noch so ein bisschen Hintergrundwissen, was ist da eigentlich noch passiert. Ja. Genau, einfach, dass ihr mal wisst, ich habe mir selber ein paar Fragen gestellt und ich finde es einfach interessant, wie Gott ja auch handelt. Ne? Sendet Kundschafter und Mose sagt noch so die Erklärung, schaut euch das Land an, wie ist das? Ist es mager, ist es fettig, was für Leute wohnen dort, sind Städte befestigt? Und eigentlich sagen müsste, na, das sind eigentlich Informationen, wozu? Na? Aber gut, als allererstes natürlich, was uns sofort im Text auffällt, ist ja, wer wurde denn als Kundschafter denn ausgesandt? Ich weiß nicht, wie ihr das kennt, ich kenne es so von den Filmen oder halt allgemein von Geschichten, wenn ein Volk ein anderes erobert, da sendest du jetzt nicht Fürsten und Häupter dahin, sondern wen sendest du normalerweise? Einfach Soldaten, so du und du geht hin. Ne? Das müssen ja schon zuverlässige Männer sein, würde ich auch sagen, aber ich hätte jetzt nicht die Chefs der Häupter geschickt, also der Stämme geschickt. Wir können ja nochmal gucken, da heißt es ja, seine Männer aus, Vers 2 und 3, dass sie das Land Kanaan auszukundschaften, dass ich den Kindern Israels geben will. Von jedem Stamm ihrer Väter sollt ihr einen Mann schicken, lauter Fürsten aus ihrer Mitte. Also schon gehobene Leute. Ne? Und Mose sandte sie aus und dann heißt es, lauter Männer, die Häupter waren unter den Kindern Israels. Also wirklich eine ziemlich hohe Stellung. Und die wurden geschickt. Und unter anderem unter diesen 12 Stämmen war Josua und Kaleb. Okay? Josua hieß früher Hosea und hier in Vers 16 kann man auch nachlesen, wurde sein Name in Josua geändert. Ja, und einfach die Frage, wie haben sich diese Häuptern, diese lauter Fürsten, wie haben sie sich ausgezeichnet, wie haben sie sich gemacht? Vers 32, sie haben das Land in Verruf gebracht. Tolle Häupter, ne? Tolle Fürsten. Von den 12 Männern, die 40 Tage lang diesen Dienst verrichteten mussten, gab es nur 2, die sich an Gott hielten. 2. Die anderen 10 haben das Land in Verruf gebracht. 40 Tage wurden sie geschickt, damit sie zurückkommen und sagen, nee Leute, Mission ist fehlgeschlagen. Wir können da nicht hin. Beim Lesen einfach, ich habe mich da einfach gefragt, wo ich das so, ich habe es ja ein paar Mal durchgelesen, wie konnten solche Typen, Häupter und wie es hier heißt, lauter Fürsten in ihren Stämmen werden? Also ich will es mal so sagen, Gott hat ja nicht gesagt, schick irgendjemanden dahergelaufen hinterhin. Da könnte man noch erwarten, da sind vielleicht irgendwelche Soldaten, die sind eh schon sehr komisch drauf und was immer von denen erwarten, ja. Aber eigentlich, das sind ja Führungspersönlichkeiten gewesen, die Verantwortung haben und die werden geschickt und die kommen zurück und wir werden uns noch anschauen, was in der weiteren Geschichte passiert ist. Darauf kam ja die riesige Strafe über das Volk Israel. Einfach wegen diesen 10 Männern. Ja, und ich habe mich halt gefragt, nach welchen Kriterien wurden halt diese Leute bei den Stämmen ausgewählt? Wir wissen es ja gar nicht von der Bibel gesehen. Wir wissen, der Stammvater von dem und dem war so. Aber Levi hatte ja zum Beispiel mehrere Söhne und auch Juda. Wer wurde von denen jetzt, sage ich mal, zu einem Führer aufgestellt? Das wissen wir gar nicht. Und natürlich in dem Bezug habe ich mich gefragt, wurde es demokratisch entschieden? Du bist jetzt der Führer, weil 80% sagen das halt. Oder einer, der besonders groß und stark war, also auch so ein Einfluss. Vielleicht einer, der gut flüssig war. Wie konnte man das herausfinden? Und dementsprechend habe ich natürlich gedacht, wenn wir das auch auf uns beziehen, wie kommen denn unsere Führer, unsere geistlichen Leiter in die Gemeindeleitung? Sie sind ja auch eigentlich so gesehen Verantwortungs- und Führungspersönlichkeiten. Ich weiß nicht, wie es euch mal ging, aber das ist so ein Thema, das habe ich früher nie verstanden, wie Gemeindeleiter oder auch Führungspersönlichkeiten in einer Gemeinde, wie die herauskristallisiert werden. Es gibt Gemeinden, die entscheiden das zum Beispiel demokratisch. Wenn einer gewählt wurde, 60-40, den nimmt man. Die 40 sagen nein, die 60 ja, der wird Gemeindeleiter. Fand ich interessant. Die anderen, auf der anderen Seite sagen dann die Gemeinden, nee, das ist komplett falsch, das ist ja weltlich, das ist Demokratie. Demokratie geht nicht. Ne? Ich habe eine Gemeinde dann auch mal kennengelernt, die haben so eine ziemlich mystische Art und Weise gehabt, wie sie herausfinden konnten, wer ist jetzt der Älteste oder der Aufseher in der Gemeinde. Also ganz seltsam. Ja? Und für mich, ich rede einfach für mich, es war immer komplett verwirrend, weil niemand konnte so wirklich also so eine Antwort geben, na, deswegen ist der und dann Gemeindeleiter oder so werden Gemeindeleiter eingesetzt oder eingesegnet. Na, und da habe ich mich gefragt, Demokratie bin ich auch nicht wirklich dafür. Was ist, wenn die Masse der Gemeinde falsch liegt? Was ist, wenn wir auf menschliche Dinge sehen, zum Beispiel das Alter? Ein Gemeindeleiter muss ein graues Haar haben, zum Beispiel. Gibt es auch Leute, die das sagen. Ist das so? Paulus sagt zu Timotheus, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Und laut Kirchengeschichte wurde Timotheus irgendwann als Leiter eingesetzt. Ich weiß nicht, wie alt er da war, aber ich denke nicht so weit. Naja, ich würde denken oder ich würde sagen, wenn wir die Bibel sprechen lassen, wissen wir eigentlich ganz genau, wie diese Sache zu klären ist, dass solche Vorkommnisse, wie es hier waren, dass diese, ich will mal sagen, falschen Häupter, die komplett ungeistlich sind, dass die gar nicht erst nach vorne kommen und sogar berufen werden, einen Dienst zu verführen. Wir können gerne lesen aus 1. Timotheus 3, 1 bis 7. Da heißt es, glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein. Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichen Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die außerhalb sind, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Ja. Diese Kriterien wurden ganz bestimmt bei diesen 10 Männern ausgesucht, oder? Die Häupter und lauter Fürsten waren in Israel. Ich kann hier schon sagen, auf keinen Fall. Ich weiß nicht, wie diese Häupter diese Männer zu Häuptern und Fürsten wurden bei den jeweiligen Stämmen, aber man hat nicht nach diesen Kriterien geachtet. Denn wenn man nach geistlichen Kriterien geachtet hätte, wie hätten sie gehandelt? So wie unsere zwei. Kaleb und Josua. Denn diese haben wirklich solche Kriterien erfüllt. Das beweisen sie in ihrem Leben, in den Entscheidungen, was sie getroffen haben. Das Interessante finde ich hier, bei dieser, ich sage es mal, bei dem Katalog der Führungspersönlichkeiten, als allererstes wird der Charakter angesprochen. Ist euch das mal aufgefallen? Steht hier, er soll untadelig sein. Das ist okay, untadelig und dann kommt die Liste, was bedeutet untadelig, Mann einer Frau, alles klar, und dann nüchtern und besonnen. Genial, oder? Hier steht nicht, er muss die tollsten Predigten schwingen. Er muss alle Bibelverse auswendig kennen. Die schönste Krawatte hat er immer. Nüchtern und besonnen. Und jetzt schaut mal, erst weiter hinten nach anständigem Gastfreund, erst dann kommt, er muss fähig sein zu lehren. Das allererste ist Charakter. Wenn wir mal die Parallele aufschlagen, in Titus 1 gibt es ja auch diese Qualifikation und erst am Schluss kommt dass er fähig sein soll zu lehren. Und das nur aus dem Grund, um falsche Lehren zu widerlegen. Das heißt, es steht ja nicht mal, er muss das tun. Also er muss nicht predigen, sondern er muss fähig dazu sein. Seelsorgerlich und natürlich der Abwehr von falschen Lehren. Aber das allererste ist das Charakter. Und das finde ich so interessant. So, wenn wir heute in unsere Welt schauen, ich sage es mal in unsere christliche Welt, die Leute werden ausgesucht von dem, wie sie reden können, wie sie predigen können. Aber das ist eigentlich nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, charakterliche Eigenschaft und auch natürlich die Gabe der Lehre. Und wenn wir noch alle anderen Stellen betrachten, dann werden wir auch merken, okay, da sind auch andere Qualifikationen. Aber als allererstes kommt der Charakter. Wie ist er? Wichtig auch hierbei ist, die Bibel redet nicht im Superlativ. Wenn es heißt, ja, er muss nüchtern sein. Und dann erleben wir mal einen Bruder, der hat jetzt mal nicht nüchtern gehandelt und zack, der ist nicht nüchtern. Nein, die Bibel redet davon, grundsätzlich, er ist ein nüchterner Mensch. Dass man mal fällt in seiner Unnüchternheit, ist okay. Aber grundsätzlich, derjenige ist nüchtern. Derjenige ist besonnen. Wenn ich die Gabe der Lehre habe und ich habe mal was falsch gesagt, heißt ja nicht, ich habe keine Gabe der Lehre und raus mit ihm, er soll nie wieder an die Kanzel. Sondern nee, er hat sie, aber er verfehlt sich halt auch. Und wir merken auch schnell, Paulus sagt nicht, die Mehrheit soll entscheiden. Paulus sagt nicht, wenn es eine Übereinstimmung gibt, 70-30, dann wisst ihr, wer von euch der Gemeindeleiter werden soll. Was macht die Bibel eigentlich? Die Bibel sagt, das sind die Voraussetzungen. Dann siehst du diesen Katalog, du gehst in die Gemeinde und sagst, der ist es. So einfach ist das. Wer erfüllt diese Qualifikation? Der ist es. Da wird gar nicht diskutiert. Das ist offensichtlich. Denk mal bitte an, vor 2 Jahren hatten wir, glaube ich, diesen Gabenkurs, ne, André? Dein Gabenkurs, wo wir gemacht haben. 2 oder 3 Jahren. Was haben wir festgestellt? Wie lassen sich Gaben herauskristallisieren? Ne? 1. Korinther 12, Vers 7, da heißt es, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum Nutzen verliehen. Das offensichtliche Wirken. Also, wenn jemand ein Evangelist ist, ist für alle sichtbar. Wenn jemand die Gabe hat der Lehre, ist für alle sichtbar. Wenn jemand ein Leiter ist, ist für alle sichtbar. Da brauchen wir auch nicht zu diskutieren. Wir haben die Qualifikation, das sind die Voraussetzungen. Der ist es und der ist es. Das sind unsere Leiter. Sehr simpel, oder? Eigentlich so einfach, ne? Und ich will halt auch dazu noch diese Verbindung nochmal setzen. Die Führungspersönlichkeiten oder die Männer, die Verantwortung haben in unseren Gemeinden, das sind ja, ich sage es mal, vorzüglichere Gaben. Wir haben ja auch diesen Unterschied gemacht mit, es gibt ja kleinere Geistesgaben, es gibt größere Geistesgaben. Natürlich sind Leitung und Verantwortung größere Geistesgaben. Und da auch diese Verbindung sehen, die Gabe mit der geistlichen Einstellung, mit dem Charakter. Das in dieser Verbindung, und du hast einen Kaleb und du hast einen Josua. Was die anderen sehen, nach welchen Kriterien die ausgesucht wurden, auf keinen Fall das. Das ist schon mal sicher. Ich weiß nicht, wie die Häupter und Fürsten wurden. Man muss sich natürlich auch weiter fragen, ist es überhaupt wichtig, wer unsere Führungspersönlichkeiten sind. Wir leben leider ja in so einer Zeit, wo die Gemeinde wenig zu melden hat, auch mein Gemeindeleiter wenig zu melden hat. Und ich bin Christ für mich selber. Was um mich herum geschieht, ist so ein bisschen zweitrangig. Ne? Dieses sehr Individualistische. Und Christsein, haben wir ja auch schon öfters mal gesagt, ist ja beides. Sowohl das Individuelle als auch in der Gemeinschaft. Das eine kann man nicht vom anderen trennen. Und jetzt können wir mal lesen in 5. Mose 1, wo Mose ja diese Predigt hält oder diese Botschaft hält. Und er geht ja auf 4. Mose 13 ein. Und wir lesen die Verse 26 bis 32. Er geht nämlich darauf ein, als die Kundschafter kamen und ihnen Bericht erstattet haben, was Mose, wie Mose es aufgreift. Ne? 5. Mose 1, 26 bis 32. Mose spricht, aber ihr wolltet nicht hinaufziehen, sondern lehntet euch auf gegen den Befehl des Herrn, eures Gottes. Und ihr murrtet in euren Zelten und spracht, weil der Herr uns hasste, hat er uns aus dem Land Ägypten geführt, um uns in die Hände der Amoriter zu geben, um uns zu vertilgen. Wohin sollen wir ziehen? Unsere Brüder, und das sind jetzt wieder diese Häupter und Führungspersönlichkeiten, unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht, indem sie sagten, das Volk ist größer und höher gewachsen als wir, die Städte sind groß und bis an den Himmel befestigt. Dazu haben wir Söhne Enaks dort gesehen. Ich aber sprach zu euch, entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, zieht vor euch her und wird für euch kämpfen. Ganz so, wie er es für euch in Ägypten getan hat, vor euren Augen. Und in der Wüste, wo du gesehen hast, wie der Herr dein Gott dich getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt, auf dem ganzen Weg, den ihr zurückgelegt habt, bis ihr an diesen Ort gekommen seid. Aber, in dieser Sache wolltet ihr den Herrn, euren Gott, nicht glauben. Also, ich finde es so interessant, was Mose eigentlich dazu zu sagen hat. Weil wir haben ja gelesen, 4. Mose 13, eigentlich die geredet haben, waren die Kundschafter und Kaleb. Ne? Mose sagt eigentlich nur am Anfang, geht hin, prüft das Land. Und als sie gekommen sind, haben wir erstmal keine Reaktion von Mose. Kommt er später. Und hier sagt Mose, schaut mal, ihr wolltet nicht, haben wir ja gelesen, ne? Vers 16, ihr wolltet nicht hinaufziehen. Naja, eigentlich wollten sie doch. Deswegen sind die ja durch die Wüste und wollten zum Land Kanaan. Warum wollten sie nicht? Auf einmal nicht mehr. Naja, die Kundschafter kamen und sagten, schrecklich, die sind viel stärker als wir. Wir haben keine Chance. Und das, was ich persönlich, was ich einfach nur verrückt finde, ist, wo sie sagen, weil der Herr uns hasste, hat er uns aus Land Ägypten geführt. Ist genial, oder? Natürlich. Gott befreit dich, um dich fertig zu machen. Gott ist sadistisch, schon gewusst? Gott treibt gerne Spielchen mit uns. Das ist ja das, was die sagen. Gott hat uns aus dem Land Ägypten herausgeführt, damit er uns dann dort vernichtet. Logisch, oder? Also wie verrückt kann man nur sein? Ja? Und dann, das ist ja der Punkt, sie sagen ja, unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht, diese Kundschafter. Naja, die Leiter, so gesehen, haben Angst und Verzweiflung ihren Anvertrauten gebracht. Anstatt hinzugehen und die Gemeinde zu stärken und zu sagen, yo, wie ein Mann werden wir da hingehen, bringen sie Angst und Zweifel. Und zwar so sehr, dass es am Schluss heißt, aber in dieser Sache wolltet ihr dem Herrn, euren Gott, nicht glauben. Egal, was Mose daraufhin gesagt hat, wo er sie erinnert hat, aber Gott hat uns doch gerettet in Ägypten und auch in der Wüste. Er wird uns auch jetzt retten. Sie wollten nicht hören. Sie haben lieber auf ihre Leiter gehört, die in allen Dingen versagt haben, und somit sind sie dem Unglauben verfallen. Ja, es ist sehr wichtig, was für eine geistliche Führung wir haben, welche Verantwortung unsere Gemeindeleiter heute in unseren Gemeinden haben. Wenn die Führung falsch ist, dann brauchen wir nicht zu spekulieren, ob das Ergebnis gut sein wird. Kennt ihr den Spruch, wenn der Kopf anfängt zu stinken? Ist bekannt?
Ja, der Fisch fault immer am Kopf.
Ne? Genau, der Fisch fault immer am Kopf. Genau, nach vorne. Denken wir zum Beispiel auch an die Königebücher. Was ist passiert, wenn das Volk Israel einen guten König hatte? Da lief's, ne? Was ist passiert, wenn ein schlechter König kam? Lief nicht so. Also es hat schon eine riesige Bedeutung. Dementsprechend ist die Verantwortung, ich sage es mal so, liegt in der Gemeindeleitung und auch in der Gemeinde an sich. Wie gehen wir mit solchen schwierigen Situationen um? Und wie werden unsere Gemeindeleiter herauskristallisiert? Es kann nicht sein, dass in einer Gemeinde 50% sagen, der und der ist ein Gemeindeleiter und die anderen 50 sagen, nein, ist er nicht. Das kann nicht sein. Mindestens eine von diesen zwei Parteien ist vollkommen falsch. Entweder die eine, die einen ausgesucht hat als Gemeindeleiter, die offensichtlich keine Ahnung hat, was ein Gemeindeleiter ist, oder die anderen. Und oft ist es einfach nur so, es ist sehr oft so, man akzeptiert den Leiter nicht aus persönlichen Gründen. Es geht da gar nicht, dass du die Bibel dann nimmst, sondern, naja, er grüßt mich nicht so, wie ich es gern haben will. Seine Predigten sind nicht so gern, wie ich es haben will. Was hat das mit seiner Leiterschaft zu tun? Man muss sich einfach nur fragen, was sagt die Bibel, was sind die Voraussetzungen? Und nicht, was sind meine Voraussetzungen für einen Gemeindeleiter? Das interessiert doch keinen. Wenn alle in der Gemeinde, in allen bibeltreuen Gemeinden, es einfach ernst nehmen würden, 1. Timotheus 3, Titus 1, 1. Petrus 4, und man sieht die Qualifikationen, da müssten doch eigentlich alle einstimmig sein, der und der und der Bruder sind Gemeindeleiter. Und alle müssten sagen, ja, die Bibel sagt das. So muss es gehen. Und wenn da ein 50-50 dafür und dagegen ist, dann sollte man eher die Gemeinde prüfen. Irgendwas muss doch da falsch sein, dass wir irgendwie nicht herausfinden können, wer wirklich Gemeindeleitung ist und wer nicht. Dementsprechend können wir unsere Leiter auch dann in Dienstes senden. Weil diese Häupter, diese Fürsten, das war ja ein Auftrag von Gott. Tu das, damit die Gemeinde gestärkt wird und ihr hingeht und das Land in Besitz nehmen könnt. Da wurden offensichtlich falsche Männer eingesetzt, sind hingegangen und es ist in einem Desaster geendet. Was war die Folge, als die Kundschafter kamen? Ich greife jetzt ein bisschen vor, in 4. Mose 14. Wie hat die Gemeinde darauf reagiert? 4. Mose 14, 1 bis 4. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in dieser Nacht. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere Kinder zum Raub werden? Es ist nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren. Und sie sprachen zueinander, wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Ja, die ganze Gemeinde fängt an zu schreien, zu weinen. Der Vorwurf wieder an Mose und Aaron und natürlich an Gott. Warum bringt Gott uns hierher, damit wir vernichtet werden? Tolles Gottesbild, oder? Man merkt richtig, wie viel ihn Gott bedeutet hat. Weil eigentlich müsste man doch fragen, rein menschlich betrachtet, man könnte doch hingehen und sagen, Mose, kannst du Gott fragen? Wie ist es jetzt mit diesen Riesen, die da vorne sind und anscheinend sind diese Völker wirklich stark? Sollen wir wirklich dahin gehen? Allein menschlich betrachtet. Nein, erstmal Gott sagen, schau mal, wie falsch er ist, schau mal, wie falsch Mose und Aaron sind. Das Herz des Volkes wird einfach offenbar bei dieser riesigen Probe. Die Leiter haben es geschafft, dass Israel einfach nur gottlos und ungläubig wurde. Jetzt ist die Frage an uns, wie hätten wir reagiert? Wir lesen ja diese Geschichte, ne? Und als ich das auch so gelesen habe, wir neigen ja sehr leicht dazu, wir wissen ja im Nachhinein, ne? Weil wir wissen ja, Gott macht die ja fertig und ach, hättet ihr doch so und so gehandelt, ja? Und wir schütteln gerne den Kopf über sie und sagen so, ja, guck mal. Naja, ich muss zum Gestehen halt so sagen, ich kann das nachvollziehen, wie das Volk so reagiert. Rein menschlich betrachtet, ich kann es nachvollziehen, auch die Kundschafter. Weil stellt ihr mal vor, ein Riesenvolk in der Wüste. Wie viele Millionen waren sie? Riesenvolk. Jetzt sollen sie ein Land in Besitz nehmen. Frauen und Kinder, alle sind ja da. Und dann begegnest du wirklich solchen Enaks-Söhnen, weiß er sich, wie groß die waren. In der griechischen Fassung steht geschrieben, sie waren Giganten, in der Septuaginta, ja. Und jetzt stehst du vor denen und wie die das beschreiben, wir waren wie Heuschrecken in deren Augen. Was denkst du dir als Familienvater? Ja, meine Frau und meine Kinder. Du siehst dann diese Leute und denkst, du musst jetzt gegen die kämpfen. Also, ich würde jetzt nicht Hurra schreien. Menschlich gesehen kann man das nachvollziehen, oder? Vor allem ist ja so, diese Leute haben ja eigentlich, das war der große Fehler, kennt ihr dieses Scheuklappendenken oder Scheuklappensehen? Sie haben einfach nur diese großen Männer gesehen, gegen die sie kämpfen mussten. Nur das. Nur dieses riesige Problem gesehen. Boah, dagegen muss ich jetzt ankämpfen. Sie haben aber ihren Blick nicht geöffnet und gesagt, Moment mal, aber wir haben es doch schon erlebt, wie Gott uns gerettet hat. Von den Ägyptern, von den Amalekitern, von den riesigen Problemen. Wieso sollte das jetzt zu viel sein? Gott kann doch wieder eine riesige Feuersäule senden und sie selber alle verzehren. Darauf kamen sie nicht. Sie haben einfach nur das riesige Problem vor ihnen gesehen und alles andere ausgeblendet. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wer macht es von uns nicht? Wenn Probleme in unserem Leben kommen, egal was für Hiobsbotschaften, Schicksalsschläge, egal was, du siehst dieses Problem und was geschieht als erstes in deinem Inneren? Deine Knie fangen an zu zittern. Und man ist bestürzt und empört über diese Situation. Und irgendwann, nachdem deine Emotionen dein Kopf schon so durchnebelt haben, irgendwann heißt es, aber Gott ist noch da. Und Gott ist schon so klein bei dir, dass das riesige Problem ihn einfach nur noch übertüncht hat. Kennt ihr das nicht? Ich kenne das von mir. Kommt eine schlechte Botschaft, boom. Und man ist total gefesselt, man weiß gar nicht wohin. Man ist wie angenagelt. Deswegen kann ich die Leute total verstehen. Und wenn mir dann ein Mose kommen würde, und da kam ja manchmal Moses zu mir, und haben gesagt, aber Gott hat dich doch da gerettet und da geholfen. Mose hat ja aufgezählt. Ich habe das schon wie, als wäre das nie gewesen, sagen, okay, da hat Gott schon gemacht, aber jetzt, das ist too much. Jetzt geht es nicht mehr. Rein von meinem Gefühlsempfinden. Wir wissen, was danach mit dem Volk passiert ist, als sie so reagiert haben. Gott wollte sie vernichten. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, jedes Mal, wenn solche Situationen kommen und du nur das siehst, diese Problematiken, und Gott völlig ausblendest, dass er so klein ist bei dir, einfach nur die Frage, was denkt Gott über dich? Wie sehr wenig tust du ihm die Ehre geben oder auch, ich sage es mal, wie sehr vertraust du ihm in diesem Punkt? Eigentlich gar nicht. Null. Als ob irgendein Problem auf dieser Erde zu groß wäre für Jesus Christus. Nach dem Roten Meer, als sie ja losgezogen sind, ich glaube, Tobi hat darüber gepredigt, da haben die ja gesungen, gepriesen. Na? Miriam ging ja nach vorne und hat die Frauen angeleitet und es war super, wow. Ja, weil die Probleme lagen ja hinter einem. Wer würde singen und tanzen und jubeln und Gott preisen, wenn da Riesen vor einem stehen? Wer macht das? Eigentlich nein, weil dann schlottern die Knie. Aber wenn das vorbei ist, ja, dann preisen wir wieder Gott. Ist das korrekt? Eigentlich ja weniger. Es ist nichts Besonderes, Gott zu preisen, wo keine Probleme vor uns stehen. Es ist die wahre Kunst und wahres Vertrauen zu Gott, wenn wir Gott preisen, gerade wenn diese Probleme vor uns stehen. Gerade da, dass wir ein Kaleb reagieren und sagen, ich werde sie bezwingen. Eigentlich zeigt das Volk Israel genau zwei Dinge, die eigentlich bei uns Menschen grundsätzlich vorhanden sind, wenn mein Gegenüber nicht gerade bei mir ganz hoch steht. Misstrauen und böse Absichten. Das Volk Israel hat nichts anderes gemacht, als Gott zu misstrauen und ihm böse Absichten zu erstellen. Gott hasst uns. Der hat uns aus Ägypten geführt, um uns zu vernichten. dass unsere Kinder hier gefressen werden. Was ist denn das? Böse Absichten. Und wenn Mose sagt, ey, Gott hat uns doch gerettet, er kann nur... Nein, völliges Misstrauen. Bei uns Christen, ich will es mal so sagen, wir würden jetzt nicht Gott böse Absichten unterstellen. Also da würde ich wirklich das Christsein hinterfragen. Sondern bei uns ist es anders, bei uns ist es frommer. Wenn bei uns irgendwas ist, große Probleme, und dann heißt es nicht böse Absicht, dann heißt es sowas wie viel, ja, Gott ist wirklich allmächtig, auch in dieser Situation, ja, ich weiß, aber. Warum ein Aber? Dir ist was richtig Schlimmes passiert und du weißt, vor dir stehen noch riesige Probleme und ein Gemeindemitglied kommt auf dich zu und sagt, hey, Gott ist doch allmächtig. Ja, ich weiß. Aber Gott kennt doch deine Situation. Er weiß doch, wie es dir geht und er weiß doch, wie er dir helfen kann. Ja, natürlich ist Gott allwissend. Aber. Und was heißt dieses Aber bei uns? Wir meinen, naja, Gott ist das alles. Er ist allmächtig, er ist allwissend. Für mich ist kein Problem zu groß. Aber in meinem Fall, Gott will und wird mir nicht helfen. Und ich weiß nicht warum, aber Gott steckt mich da rein und was soll ich halt machen? Man wird deprimiert. Das kenne ich von mir. Bei jeder schwierigen Lage, oder ich sage es mal, fast jeder, die auch größer waren, ich habe einfach vor lauter Sorgen und Ängste wie ein Nebel. Ne? Ich konnte nicht mal richtig durchsehen. Und selbst wenn die Leute auf mich zukamen mit der Bibel und die Bibel selber, für mich war immer im Hinterkopf ein kleines Ja, aber. Du brauchst kein Aber. Es ist so. Es gibt kein Problem, das so groß ist für Jesus. Und Jesus hat kein Wohlgefallen, dass du einfach nur K.O. gehst. Dann stimmt das nicht, was die Bibel sagt. Gott meint es gut mit uns, heißt es in der Heiligen Schrift. Wenn das nicht so wäre, dann würde es nicht drinstehen. Natürlich, da fragt man sich ja, ja, warum lässt Gott es denn zu, dass man vor solchen Situationen kommt, dass wirklich wie beim Volk Israel gewaltige Probleme von einem stehen, Riesen und Giganten, die mich und meine Kinder und alles wie fressen mögen. Ja? Warum lässt Gott das zu? Naja, auch da ist der Punkt, die Bibel gibt dafür eine Antwort. In Hebräer 11 haben ja die bekannten Glaubenshelden, die aufgezählt werden vom Alten Testament. Und in Vers 32 bis 34 wird uns gesagt, und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwerts entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf. Schaut mal. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf. Sie waren schwach, sind stark geworden. Wann? Die Bibel sagt, im Kampf. Nicht, sie haben davor trainiert, damit sie den Kampf besiegen, würden wir denken, sondern im Kampf sind sie stark geworden. Ist interessant, oder? Das Volk, das ja andere jetzt bezwingen soll, andere Königreiche, die wollten nicht kämpfen. Haben sich beschwert über Gott. Warum will Gott das und Gott hasst uns und keine Ahnung was alles. Dabei hat Gott ja ein Ziel verfolgt. Und die Bibel sagt ja in Hebräer 11, was ist passiert mit den Leuten, die einfach das getan haben, was Gott wollte. Aus Schwachheit sind sie stark geworden. Und im Kampf sind sie stark geworden. Gott möchte, dass du und ich stärker werden. Er möchte das. Und dazu dienen nun mal solche Situationen, solche Kämpfe und Erprobungen, damit wir stärker werden. In der Wüste, ich weiß jetzt nicht genau, welche Pflanzenart das genau sind, aber es gibt Pflanzenarten, ich habe jetzt die Namen vergessen, es gibt ja ganz wenige Pflanzen, die in der Wüste wachsen. Aber da gibt es welche, und das haben Wissenschaftler herausgefunden, weil sie haben sich gefragt, wie kann es sein, dass diese gewissen Pflanzen in der Wüste überleben können? Okay, weil eigentlich in der Wüste Pflanzen ist ganz schwierig. Und die haben festgestellt, dass jedes Mal, wenn ein Sandsturm kommt oder irgendwelche Schwierigkeiten für die Pflanze erscheinen, bei den Pflanzen ist es so, Gott hat es so programmiert, jedes Mal, wenn Schwierigkeiten kommen, die Wurzeln werden immer stärker und kräftiger in diesen Pflanzen. Und sie gehen ineinander über. Und jedes Mal, wenn starker Wind kommt, die Pflanzen merken sich das und die Wurzeln werden immer kräftiger. Man wird immer härter und fester gewurzelt. Ich finde, das ist ein total geniales Bild. Jedes Mal, wenn ein Wind zu uns kommt und Probleme kommen, es hat ja seinen Sinn. Du wirst stärker. Du lässt dich nicht einfach umhauen, sondern du merkst, es wird heftiger, aber immer mehr wirst du im Kampf stärker. Und genauso sagt es Hebräer 11. Wenn Gott jedes Mal zu uns kommen würde und den Kampf verhindern würde, wir würden doch gar nicht wachsen können richtig. Warum? Wir könnten gar nicht lernen, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen. Denk mal an deine Kinder, als sie vielleicht noch kleiner waren. Ich weiß das von meinen Kindern, wenn die angefangen haben zu laufen, die sind ja öfters mal auf die Nase gefallen. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte Nati und Josi jedes Mal, hätte ich gesagt, nein, damit du ja nicht in diese Problematik kommst, dass du diesen Kampf hast mit Laufen, ich werde dich einfach immer tragen. Ich werde dich immer tragen, damit du ja nicht in diese Problematik kommst, damit dieser Kampf gar nicht stattfindet. Was würde mit ihm sein? Würde er stärker werden? Wie lange müsste ich ihn denn tragen? Bis mein Rücken noch schlimmer ist wie jetzt, oder? Ich merke ja, er muss das machen, er muss kämpfen. Und was passiert? Er wird kräftig und er kann laufen. Ich merke bei meinen Kindern, zu was sie eigentlich in der Lage wären. Und wenn ich das sehe, was sie eigentlich tun können, ich helfe ihnen nur ein bisschen. Ich helfe ihnen nach. Wenn Nati zum Beispiel aufs Auto steigen will, er kann das nicht alleine, aber er will es unbedingt, er will nicht, dass ich ihn reintrage. Dann hebe ich ihn immer ein bisschen an, aber die Kraft kommt von uns beiden, von ihm und von mir. Genauso macht es Gott. Erstmal, er zwingt uns zu gar nichts. Wenn wir aber kämpfen wollen, wenn wir sagen, Herr, wir wollen stärker werden, wir wollen wachsen, Gott wird die nötige Kraft dazu geben, damit du es kannst. Wachsen wollen wir doch alle. Stark sein im Geist wollen wir doch alle. Würde jeder unterschreiben. Darf dich das aber auch etwas kosten? Das ist natürlich die andere Seite. Ne? Am liebsten hätten wir, Gott macht bei uns wie so eine Art Roboter, Schlüssel auf, programmieren, werd stark, werd geistlich größer, so und fertig, oder? Naja, Gott wollte Lebewesen mit freier Selbstbestimmung, mit freiem Willen. Möchtest du das, so wird Gott dir helfen. Und jedes Mittel, das man dafür gebrauchen kann, ist doch gut, wenn wir wissen, das Endziel ist, dass wir in Christus festgewurzelt und gestärkt werden. Es heißt in Klagelieder 3, denn nicht aus Lust plagt und betrübt er die Menschenkinder. Gott hat keinen Gefallen daran, dass du weinst. Aber gewisse Dinge müssen passieren, damit das Gute daraus entsteht. In Galater 5 haben wir die Frucht des Geistes, ne? Galater 5, 22. Friede, Freude, Liebe, Langmut, ne? Kennen wir alle. Ich habe mich immer gefragt, warum stehen da Dinge drin, die auch Ungläubige haben? Also nicht Christen freuen sich doch auch. Sie empfinden auch Liebe, sind auch langmütig. Ich habe nicht verstanden, was ist hier der Unterschied? Und also Frucht des Geistes. Naja, die Freude, die wir empfinden, ist halt etwas anders wie bei den Nichtchristen. Die Frucht des Geistes, wenn wir von der Freude zum Beispiel reden, ist, naja, ich freue mich auch da, wo es nichts zu freuen gibt. Und ich bin auch da mutig, wo alle wegrennen wollen. Und ich zeige da Geduld und Langmut, wo es eigentlich menschlich gesehen nicht mehr möglich ist. Das ist wahre Frucht des Geistes. Das Volk Israel stand vor diesen Giganten. Rein menschlich betrachtet, jedes Volk muss rennen. Aber weil Gott mit diesem Volk war, konnte das Volk Israel sagen, wir hauen nicht ab. Wir gehen da rein und wir werden dieses Land in Besitz nehmen. Ich musste so daran denken, an Johannes 6, da sind ja eigentlich so Probungen oder Erbprobungen, was dem Volk Israel widerfahren ist. Und eigentlich hat das Jesus auch bei Philippus gemacht. In Johannes 6 heißt es zum Beispiel, da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Und dann heißt es weiter, da sagt er aber, um ihm auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Jesus sagt dann so, na, wir haben hier ein Problem, 5000 Leute, wo kriegen wir das her, damit wir für die Nahrung haben? Und er fragt das ja Philippus. Jesus hat es nicht gefragt, als ob er keine Ahnung hatte. Er wollte wissen, wie reagiert er jetzt? Gott wusste doch, was da für Giganten sind im Volk Israel, in Land Kanaan. Er wusste, was da für befestigte Städte sind. Er sandte die Kundschafter. Wie reagieren sie? Ich will sehen, was sie dem Volk übermitteln. Und ich will sehen, wie das Volk darauf reagiert. Und das Volk hat versagt. Gib Gott die Ehre gerade da, wo man sich menschlich nur denken kann, wie soll ich das machen? Gerade da beweist du nämlich, wie sehr du Gott liebst. Es gab auch einen anderen Mann in der Bibel, der auch vor einem Giganten stand. David stand vor Goliath. Und das ganze Volk, wissen wir, hatten Angst vor Goliath. Ist doch klar. Wer hätte Lust, mit so einem Riesen zu kämpfen? Warum hatte David keine Angst? Er sagt es ja in dem Psalmen, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Was heißt das? Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Auch als er Goliath gesehen hat, ihm in die Augen sah, wen hat er alle Zeit vor Augen gehabt? Und deswegen geht ja auch David hin und sagt, die anderen machen sich vielleicht in die Hosen. Aber bei mir ist Gott, ich mach dich fertig. Weißt du, wenn du mal in Situationen kommst, in riesige Probleme, vor Giganten stehst, habe Gott alle Zeit vor Augen. Und ich kann dir eins versichern, es ist 100% so wird es sein. Auf einmal wirst du ruhig. Und du wirst gelassen. Und du kannst mit der Situation umgehen. Du fängst nicht an, knien schlotternd wegzurennen, sondern in aller Würde und Demut setzt du dich hin und sagst, Gott meint es gut mit mir. Er lässt mich nicht dahin gehen, weil er Lust hat, mich zu plagen. Er will, dass ich stark werde im Kampf. Und ich habe es Gott gelobt. Ich will Jesus ähnlicher werden. Und wenn diese Dinge nötig sind, damit ich dir ähnlicher werde, dann nehme ich sie gerne an. Habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Es steht geschrieben in Hebräer 10, der Gerechte wird aus Glauben leben. Steht dreimal in der Bibel, ne? Also im Neuen Testament. Römer, Galater, Hebräer. Im Hebräer gibt es aber einen kleinen Zusatz. Der Gerechte wird aus Glauben leben, wenn er aber feige zurückweicht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Feigheit ist nicht Frucht des Geistes. Paulus sagt ja, wir haben nicht einen Geist der Furcht bekommen, sondern der Liebe, der Kraft und der Zucht. Im Gegensatz dazu, wie das ganze Volk reagiert hat, haben wir einen, und das finde ich so genial, wie es da steht, Kaleb. 4. Mose 13, Vers 30. Als nämlich die Kundschafter kamen und das Land in Verruf brachten und alle gleich durchdrehen, und ja, Kaleb sagt, lass uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Stellt euch mal vor, es ist ja ein Millionenvolk. Ich weiß nicht, wie viele es genau waren. Ja? Es kommen diese Typen nach 40 Tagen wieder zurück. Und die Kundschafter, die Häupter und die Fürsten, ja, die auf die man sieht, ja, die 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 Macht haben. Ne? Die sagen, auf keinen Fall geht es und die werden uns alle fertig machen und es funktioniert so nicht. Und ein Mann steht da in ihrer Mitte und sagt, lasst uns hingehen, wir werden sie bestimmt fertig machen. Hammer, oder? In nächstes Kapitel, Vers 9, sagt er ja noch mehr. Da heißt es, also in 4. Mose 14, 9, seid nun nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns aber ist der Herr, fürchtet euch nicht. Er haut noch einen drauf. Wir werden sie verschlingen wie Brot. Kaleb, die Typen haben doch was ganz anderes gesagt. Die haben gesagt, sie werden uns auffressen. Wir sind wie Heuschrecken in ihren Augen. Und jetzt kommst du und sagst, nee, nicht die werden mich auffressen, ich werde die auffressen. Man müsste sagen, wahnsinnig, oder? Der steht einfach auf und sagt, nein, wir werden sie besingen und wir werden sie wie Brot verschlingen. Ich finde dieses Bild so genial, ich werde sie wie Brot verschlingen. Ich musste so an mich und meine Söhne denken, wir lieben ja Brot. Ja? Und bei uns, wir, also Sarah ist dann immer so ein bisschen, ne, aber wir sind so wie Staubsauger. Ne? Das ist nicht schwer, so ein Brot zu verschlingen für uns. Und alles ist weg, mit Leichtigkeit. Und das sagt Kaleb genauso, wir werden sie wie Brot verschlingen. Und du denkst dir doch, Alter, was ist mit dem Typen los? Der steht da gegen die Massen und sagt, nein, wir werden da hingehen und wir werden gewinnen. Schaut mal, ich finde persönlich, es ist für mich die größte Tugend, so ein starkes Rückgrat zu haben, gerade gegen die Masse. Versteht mich nicht falsch, ich meine jetzt nicht Querulanten, die so oder so immer gegen alles ist, aber das ist so, die Motivation ist so was ganz anderes. Sondern ich meine, wie ein Kaleb zu sein. Auch wenn die Masse gegen dich ist oder in völlig verschiedenen Richtungen geht, du aber weißt, nein, man muss an der Seite Gottes stehen. Und dabei zu sagen, auch wenn alle gegen mich sind, ich werde es sogar öffentlich bekennen. Ich mache ja gerade eine Weiterbildung und im Unterricht ist es so, dass wenn der Lehrer mal was fragt und er sagt oft, wer jetzt das und das denkt, der hebe die Hand, wer jetzt das und das denkt, nicht. Also du konntest so im Computer die Hand halt heben, ne? Oder Daumen hoch oder sowas. Und selbst da ist es bei mir oft so, die Masse denkt so und so und ich denke da so ein bisschen anders, aber ich fürchte mich so ein bisschen, nicht dagegen zu schießen, weil ich dann denke, vielleicht denken die blöd von mir, vielleicht blamiere ich mich gerade, weil wenn die Masse das doch so sieht, dann es kann ja nicht sein, dass ich ja richtig liege. Ne? Und das ist schon, ich sag's mal so, es geht ja in meinem Fall nicht um Leben und Tod. Bei Kaleb, er wusste davor, wie oft sie Mose steinigen wollten und in 4. Mose 14 lesen wir, dass das Volk Israel auch ihn steinigen wollte. Josef, alle, die dabei waren, alle, die auf Mose standen. Der Mann steht einfach in dieser Mitte und sagt, nein. Und auch wenn da Riesen sind und auch wenn eure Häupter und Fürsten jetzt so einen Bericht erstatten, wir werden hingehen und wir werden sie besiegen. Wir werden sie wie Brot verschlingen. Einem Kaleb war es völlig egal, was für Probleme vor ihm standen. Völlig egal. Er sagt, der Herr ist mit uns, fürchtet euch nicht. Leute, wenn selbst die ganze Welt gegen uns ist, sei es die ganze Welt, lieber die Welt als Gott, oder? David sagt, von wem soll ich mich fürchten? Vor welchem Geschöpf soll es mir grauen? Du bist bei mir. Die Bibel zeigt uns so klar, und das finde ich auch im Neuen Testament, wenn Paulus sagt, wenn ich Menschen gefällig predigen würde, so wäre ich kein Diener Christi. Es geht nicht darum, ob die Massen dich toll finden, was du von der Kanzel sagst oder auch in deiner Gemeinde oder sonst was. Das interessiert doch keinen. Das Einzige, was zählt, ist, was Gott von dir denkt. Und ihm bist du Rechenschaft schuldig. Und er ist derjenige, der vollen Einsatz für dich gegeben hat, So zeig doch deinen vollen Einsatz für ihn. Auch wenn du in der Gefahr stehst, alleine zu stehen. Auch wenn du in der Gefahr stehst, unbeliebt zu werden. Oder sogar wie bei Mose, Josef und Kaleb, dass andere sogar bereit wären, dich umzubringen. Ja und? Für Jesus sollte doch, nichts kann doch kostbarer sein. Ich hatte auch die Phasen, wo ich ehrlich sagen musste, ich habe es nicht so begriffen wie Kaleb. Ich habe Gott nicht so erkannt wie Kaleb. Die Situationen um mich herum oder auch die Menschen um mich herum haben mich so beeinflusst, dass ich in gewissen Dingen wirklich nicht gottgemäß gehandelt habe. Doch wenn ich einen Kaleb sehe und andere Vorbilder in der Geschichte, dann merke ich schnell, es ist eine Tugend. Es ist ein Rückgrat, ein geistliches Rückgrat zu sagen, auch wenn mich das Dinge kostet und opfert, ich werde trotzdem meinem Mann stehen und sagen, nein Leute, ich werde zu Gott mich halten. Und ich werde Gott die Ehre geben, auch wenn sie ihr ihm alle nehmt. Die Lösung für diese, ich sage es mal, für das Problem ist, was das Volk Israel hatte, war eigentlich eins. Sie misstrauten Gott, sie unterstellten ihm Böses und letztendlich haben sie ihm nicht geglaubt. Sie wollten nicht stark werden im Kampf. Und dabei sagt die Bibel was ganz anderes in Epheser 3, so eine schöne Reihenfolge, wie wir eigentlich leben können, auch bei schwierigen Situationen, um stark zu werden. Ich lese vor aus Epheser 3, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden, an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe ist, die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt. Paulus erklärt hier eins. Erstmal, er betet. Für was betet er? Damit ihr, die Epheser, gestärkt werdet im Geist. Dafür betet er, dass Gläubige stark werden im Geist. Das ist das Ziel. Und wir haben heute herausgefunden, wie werden wir unter anderem stark? Im Kampf. Und es heißt weiter, dass Jesus Wohnung einnehme bei uns. Jesus soll in uns wohnen. Und zwar in allen Räumen in unserem Herzen. Nicht nur bei der Abstellkammer. Überall, in jedem Raum muss Jesus wohnen. Und er ist der Gebieter. Er ist der König in meinen Räumen. Seine Regeln gelten in dem Haus, nicht meine. Und wenn das der Fall bei uns ist, dann heißt das auch, damit wir gewurzelt und gegründet werden. Die Wurzeln sollen stark werden, damit wir nicht nach jedem Wind gleich umgehauen werden, sondern fest gegründet sind. Und was gesteht daraus, wenn das passiert? Liebe erkennen. Die Breite, die Höhe, die Tiefe. Resultat ist Liebe. Denn sei es doch, dass du durch Höhen und durch Tiefen gehst, bist du durch diese Erfahrung gegangen und Jesus war mit dir und hat dich aus allen Dingen errettet. Was erwächst in dir? Liebe. Du liebst Gott und Gott liebt dich. Daran wirst du erkennen, wie sehr dich auch Gott liebt, indem er Situationen bringt, wo du stark wirst und danach sagen kannst, Gott, du hast es gut gemacht. Du hast es richtig gut gemacht. Dieser Kampf hat mir so sehr geholfen, dass ich stark werde und dass ich dich wahrhaftig erkenne. Das ist doch das Resultat. Darauf soll es angehen, dass wir Gott lieben und ihm ähnlicher werden. Durch Höhen, durch Tiefen, durch Dick und Dünn. Und wenn wir das tun, dann können wir jedes Land besitzen, wenn wir uns an das Volk Israel hatten. Und wir können wie ein Kaleb sein, der gegen die Massen eintreten kann und sagen kann, nein, ich werde nicht wegrennen. Ich weiß, Gott ist bei mir und ich werde diesen Kampf durchstehen. Mit seiner Hilfe und mit seiner Kraft. Amen.